Meine Beobachtung ist, dass Unternehmer sich in einer Eigenschaft unterscheiden von anderen Menschen. Das ist bitte keine Wertung, sondern das sind einfach unterschiedliche Typen. Wir laufen die gleiche Straße runter. Wir sehen die gleichen Herausforderungen, Probleme, Chancen. Der Unterschied vom Unternehmer zu anderen Menschen ist, der Unternehmer packt zu und lässt nicht los.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Heute schauen wir mal auf ein Unternehmen, das einiges an Erfolg zu verzeichnen hat. Es ist Jobrad. Ihr alle kennt vermutlich Jobrad, habt vielleicht schon mal davon gehört oder, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, fahrt vielleicht selbst sogar ein Fahrrad, das ihr über Jobrad geleast habt, denn immerhin jeder 80. Deutsche, statistisch umgerechnet, ist im Besitz eines Jobrades. Und wir haben heute einen der beiden Co-Gründer eingeladen, Holger Thumart, also Mann der nicht ganz ersten Stunde, das wird er aber genau erklären. Wir schauen also genau hin auf die Gründungsgeschichte, denn ihr wisst ja, Erfolge sind toll. Noch mehr lernen tun wir aus den Verwicklungen, aus den Entwicklungsschritten, vielleicht auch aus den Wachstumsschmerzen. Über all das kann Holger eine ganze Menge berichten, denn es braucht einiges, um aus einem einst mal kleinen Startup, vielleicht nur aus einer Idee, ein solches gestandenes Unternehmen zu bauen. Und deswegen schauen wir hin, was passiert, wenn das Unternehmen so wächst. Was macht das mit den Prozessen, mit den Strukturen, mit den Organisationsstrukturen, aber vor allen Dingen, was macht das mit den Menschen und mit der Kultur? Man könnte sagen, was passiert, wenn ein Unternehmen erwachsen wird? Das erzählt er uns ganz erwachsen, ganz reflektiert, sehr nahbar, sehr sympathisch und vor allen Dingen offen, ehrlich und ohne Schnörkel. Jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Vergnügen in der neuen Folge bei Good Work und macht die Tür auf zu unserem Audiosalon. Und hier ist er, unser heutiger Gast, Holger Thumart von Jobrad. Ich sag erstmal Hallo, lieber Holger. Schön, dass du bei Good Work bist.
Liebe Juli, ich freue mich, hier zu sein und freue mich über die vielen schönen Themen, die dich so umtreiben und die uns auch umtreiben, mal in Austausch zu kommen.
Sehr gut, sehr gut. Und Holger, erste Frage an dich. Und ich bin in deinem speziellen Fall ja mal sehr gespannt, ob das eine Wörtchen drin vorkommt. Nämlich, Achtung, wie bist du heute in den Tag gestanden?
Und ich vermute, die Erwartungshaltung ist natürlich, mit welchem Verkehrsmittel bist du an deinen Arbeitsplatz gekommen? Genau. Und bin da ganz ehrlich und sage, ich bin heute elektromobil, aber mit vier Rädern unterwegs gewesen. Das hat was damit zu tun, dass ich tatsächlich lange intensive Arbeitstage habe und die früh anfangen und es mir im Moment schlicht zu kalt ist auf meinem Fahrrad, um hier eine Stunde ins Büro zu radeln. Ich mache das immer wieder. Heute habe ich es nicht gemacht. Dafür habe ich was anderes Schönes gemacht heute. Das mache ich auch sehr gerne. Wir haben den Tag mit einem gemeinsamen Gebet gestartet. Verschiedene Verantwortungsträger hier bei Jobrad. Ich finde es ein Privileg, das gemeinsam zu tun. Und es ist für mich ein sehr guter Start in den Tag.
Soll ich dir mal was sagen, Holger? Du bist der Erste, der das als Morgenstart erwähnt oder benennt hier. Tatsächlich. Also beten, wir hatten schon Eisbaden, wir hatten schon die Eistonne, wir hatten natürlich meditieren, wir hatten Yoga, wir hatten Zitronenwasser trinken, wir hatten Kopfstand, wir hatten alles. Beten tatsächlich noch nicht. Siehst du?
Es ist interessant, ja. Eigentlich entstammen wir hier in einer jahrhundertealten christlichen Tradition und irgendwie haben wir alle sowas mitbekommen. Aber in den Alltag ist es schon so, nämlich auch wahr, es ist nicht so häufig integriert.
Es ist ein bisschen flüchtig geworden um diese Themen. Wir werden ja heute sicherlich auch noch bei dem, packen wir es mal so in größeren Rahmen, Werten vorbeikommen. Insofern ist das ja schon eine sehr schöne moderative Brücke. Bevor wir also so mal dieses ganze Phänomen Denken in Möglichkeiten, es ist ja auch vor allen Dingen wichtig für diejenigen, die vielleicht jetzt noch nicht so ganz oft hier bei Good Work reingehört haben und sagen, was meint die denn damit und so, dahinter verbirgt sich ja eine gewisse Regelhaftigkeit in meinen Überlegungen zumindest, und das würde ich mit dir ganz gern an eurem Beispiel mal durchgehen. Aber ich glaube, wir müssen einmal erklären, auch wenn man den Namen bestimmt schon ganz oft gehört hat, was macht Jobrad ganz genau?
Ja, sehr gerne. Jobrad ist der Erfinder, Pionier des Dienstfahrradleasings. Ja, was heißt das? Wir haben es geschafft, 2012 eine Regelung, die steuerlich sehr, sehr vorteilhaft ist für Menschen, die Dienstautos fahren, die es seit Jahren im Steuergesetz gibt, die haben wir übertragen aufs Fahrrad und damit eine Möglichkeit geschaffen, dass Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden Fahrräder zur Verfügung stellen, die pauschal versteuert werden, damals mit 1% vom Listenpreis pro Monat, mittlerweile nur noch mit 0,25%. Unterm Strich heißt es, es ist einfach günstig und der Nutzer spart Steuern. Und dann haben wir das mit einem interessanten Aspekt kombiniert, nämlich der Gehaltsumwandlung. Also nicht der Arbeitgeber muss etwas obendrauf zahlen und zum Beispiel nur Führungskräften oder Vertriebsleuten einen Dienstwagen stellen, sondern es gibt eine Gehaltsumwandlung. Jeder Mitarbeitende kann einen Teil seines oder ihres Bruttolohns umwandeln. Da reden wir meistens über so einen Betrag in der Größenordnung 100 Euro und sich ein Fahrrad seiner, ihrer Wahl aussuchen und das über 36 Monate vom Arbeitgeber gestellt bekommen. Und unterm Strich bleibt da eine Steuerersparnis, Sozialversicherungsersparnis beim Arbeitnehmenden übrig. Und beim Arbeitgeber ist das Ganze in der Regel kostenfrei. Zum Glück gibt es viele oder mittlerweile gibt es viele Arbeitgeber, die sagen, naja, mit dem Nutzung von Fahrrädern ist ja ganz viel Positives verbunden, Gesundheit, Umweltschutz, weniger Parkplatz, mehr Kreativität etc., sodass sie sagen, wir finden das so gut, wir berichten darüber in unserem Nachhaltigkeitsreporting und an anderen Stellen und wir sehen einfach tatsächlich Vorteile, zum Beispiel weniger Krankenstand, und deshalb investieren wir 10, 20, 50 Euro, wie viel auch immer, in so eine Fahrradleasingrate mit, und dann wird es natürlich noch günstiger für den Arbeitnehmer. Und so, jetzt hat am Ende der kleinste Teil der Arbeitgeber Lust, sich um Fahrräder zu kümmern. Na, man muss das ja dann abrechnen, man muss da eine Gehaltsabrechnung machen, die Steuererklärung muss stimmen, da gibt es Versicherungsrisiken, Steuerrisiken etc. Und weil da keine Lust drauf hat, dafür gibt es Jobrad. Und wir versuchen einfach alle Schritte, die nicht zwingend beim Arbeitgeber oder beim Mitarbeitenden liegen müssen, abzunehmen und zu organisieren. Und interessanterweise braucht man dafür fast 1000 Menschen.
Okay, ich wollte gerade sagen, also ihr seid für diese wunderbare Idee nicht nur der Geber, die Erfinder des Prinzips, sondern auch gleichzeitig das Backend von diesen administrativen, bürokratischen Dingen, die geregelt werden müssen. Also ganz konkret gesprochen, ich habe mir jetzt ein schickes Fahrrad ausgesucht, ein E-Bike, das kostet, ich sag jetzt einfach mal, einen runden Betrag, der bestimmt gar nicht so unrealistisch ist, 5000 Euro. Also ich glaube, in dem Range bewegt man sich ja sehr schnell heutzutage. Und dann muss ich nicht bei meinem Händler der Wahl die 5000 Bar Cash hinlegen, sondern ich schließe quasi einen Vertrag mit euch ab. Wer kauft denn dann das Fahrrad? Jobrad oder du? Also ich in dem Fall. Also wem gehört faktisch, physisch das Fahrrad?
Ja, da muss man kurz unterscheiden zwischen Eigentum und Besitz. Ja. Also tatsächlich kauft Jobrad das Fahrrad vom jeweiligen Händler oder Versender ab. Ja. Verkauft es wieder an eine Leasinggesellschaft. Das heißt, der Händler kriegt sofort das Geld. Wir arbeiten mit einer eigenen und einer fremden Leasinggesellschaft zusammen. Die hat das Eigentum an dem Fahrrad für diese 36 Monate, aber das Nutzungsrecht und damit den Besitz, den gibt es wieder raus. Tatsächlich erstmal ans Unternehmen, und das überlässt per Überlassungsvertrag und Gehaltsumwandlung das Fahrrad an den Beschäftigten. Und du sprichst einen ganz interessanten Aspekt der Komplexität an. Wir versuchen das nach außen so einfach wie möglich erscheinen zu lassen. Du gehst also, Jule, in den Radladen und suchst dir dein Traumrad aus. Und wir versuchen es mit ein paar E-Mails und ein paar Klicks im Web so einfach zu machen wie möglich, dass du rausgehst und das Fahrrad als deins benutzen kannst.
Und empfindest, ja.
Und absolut empfindest und bitte dich auch darum so kümmerst, als wäre es deins, weil wahrscheinlich willst du es nach 3 Jahren auch ablösen mit einem Gebrauchtkaufpreis, den trägt etwa 18% im Moment. Und dann ist es tatsächlich deins. Und in der Zwischenzeit gehört es der Leasinggesellschaft, wird monatlich abgerechnet und per Gehaltsumwandlung bezahlt.
Also letzte Frage zu diesem wirklich eher jetzt prozessualen Themen. Wie viel Prozent spare ich etwa so als Nutzer, Nutzerin? Ungefähr im Schnitt.
Das kommt so ein bisschen drauf an, ob dein Arbeitgeber vorsteuerabzugsberechtigt ist. Also ein normales Industrieunternehmen ist das, eine Krankenkasse oder eine Bank zum Beispiel nicht. Es kommt ein bisschen drauf an, ob du zum Beispiel Beamtet bist du jetzt nicht. Dann zahlst du einfach ein bisschen weniger Sozialversicherung. Das heißt, da kannst du weniger einsparen. Aber der typische Beschäftigte in Deutschland spart so um die 35% plus minus. Ja.
Mega. Also das heißt, ich kann mir ein Fahrrad leisten für 6.000, wo ich sonst vielleicht nur 4.000 zur Verfügung gehabt hätte. Also so von dem Modell her, ja, wenn ich sage.
Ja, es kommt noch ein Aspekt dazu, der ist super interessant. Also jeder, der zum ersten Mal auf dem E-Bike sitzt, hat ein E-Bike-Lächeln im Gesicht. Ja? und dann sagt er, auf das möchte ich nicht mehr verzichten. Ja? Und wenn man dann aber einen Partner, eine Partnerin hat und dann fährt man zusammen und einer hat das E-Bike-Lächeln und der andere nicht. Ja?
Dann, der andere macht ein langes Gesicht.
Ja, dann entsteht so ein Bedürfnis nach einem zweiten E-Bike. So. Und spätestens dann sind wir an der Grenze der üblichen Haushalts Kasse angelangt. Ja. Mhm. Und wenn du das Ganze als Jobrat beziehst, dann hast du halt nur eine monatliche Rate und die geht auch nur netto quasi aus deinem Gehaltsüberweisungsbetrag raus. Und das ist eigentlich der große Faktor, warum es halt viel einfacher ist, sich tatsächlich ein E-Bike für 5.000 Euro zu leisten oder sogar 2. Und das ist, glaube ich, der große Hebel, warum das Modell in Summe so erfolgreich ist.
Genau. Ja, spannend. Und es gibt einen Grund, du hast ihn eigentlich schon genannt, warum ich da jetzt nochmal nachhake, weil ich erstens davon ausgehe, dass vielleicht vielen dieses Prinzip nicht ganz klar ist. Es ist aber noch viel wichtiger, nämlich für mich seid ihr prototypisch eine Lösung, die relativ komplex ist im Hintergrund. Wir haben es ja nur mal touchiert hier, ja, und da sind vielleicht schon der eine oder andere, oh mein Gott, ist das kompliziert. Der Kunde selbst bekommt davon überhaupt nichts mit. Und ihr versucht ja auch möglichst die Unternehmen, die das ihren Mitarbeitenden anbieten, unbelastet zu lassen von den Verwicklungen, aber trotzdem natürlich da auch ein Zeichen zu setzen. Also ganz, ganz spannend. Und ich sage so oft, denken in Möglichkeiten. Es fängt ja ganz oft jede gute Idee, jedes gute Unternehmen, jedes erfolgreiche Projekt fängt mit einer relativ scharfen und guten Beobachtung an. Und die Beobachtung, das darf ich vielleicht an der Stelle sagen, gab es bei euch auch. Aber bevor es euch gab, gab es erstmal Uli Prediger, der sozusagen Ideengeber. Was hat der beobachtet? Was war sein, ja, der Ursprung, wie Jobrad überhaupt möglich wurde?
Absolut. Du hast es genau richtig beschrieben. Es sind so die Kleinigkeiten im Alltag tatsächlich. Also Uli hatte einen guten Job, hatte einen Dienstwagen von seinem Arbeitgeber und ist mit dem jeden Morgen durch die Stadt zur Arbeit gefahren und hat gemerkt, ey, ich brauche länger, ich bewege mich nicht, ich habe viel mehr Ampeln als mit dem Fahrrad, umweltfreundlich ist es auch nicht. Und kam für sich selber auf die Idee, Mensch, das Fahrrad ist das bessere Verkehrsmittel. Warum kann ich von meinem Arbeitgeber nicht ein Fahrrad haben als Dienstrad? Und der Arbeitgeber war damals ein amerikanischer Konzern, der gesagt hat, was ist das für eine blöde Idee? Und der Uli hat sinngemäß gesagt, naja, das ist keine blöde Idee, das ist eine Geschäftsidee. Und dann fing eine lange Reise an. Ja. Es ist nämlich nicht so, dass du aus dieser scharfen Beobachtung dieser einen Alltagsidee sagst, okay, jetzt habe ich mein Geschäftskonzept, sondern es ist dieses Erkennen, da ist was, lass uns mal tiefer graben. Was brauchst du dazu? Und ehrlicherweise Es war eine Achterbahnfahrt, es war ein Wirrwarr, bis wir dann irgendwann zusammen, also ab 2011 haben wir gemeinsam diese Entdeckungsreise begangen, bis wir dann rausgefunden haben, wie entsteht hier tatsächlich eine Lösung, die die Bedürfnisse und Probleme der beteiligten Menschen berücksichtigt.
Habt ihr euch damals schon gekannt? Also, oder warst du da noch gar nicht im Dunstkreis sozusagen von Uli?
Tatsächlich war ich nicht im Dunstkreis. Ich habe eine ganz andere Karriere hingelegt. Ich habe mal Wirtschaftsingenieurwesen studiert an der guten deutschen Uni. Ich habe eine ganz klassische Maschinenbaukarriere gemacht. Ich war zuletzt verantwortlich für den internationalen Vertrieb eines großen Maschinenbauers und habe dann in der Wirtschaftskrise, also in der vorletzten, wenn du von heute guckst, die Chance bekommen, bezahlt freigestellt zu werden und meinen Job zu verlieren und mir die Gedanken zu machen.
Schönes Reframing. Das übernehme ich.
Mir Gedanken zu machen, Mensch, was möchtest du denn so als nächstes in deinem Leben tun? Und tatsächlich war die Idee, das eigene Unternehmen zu gründen, sehr präsent bei mir. Und ich habe mich mit einem anderen Partner, nicht Uli, selbstständig gemacht. Und wir haben 2009 eine Vermietung für E-Bikes gestartet. Im Prinzip eine total gute Idee. Und es gibt auch ein anderes Unternehmen, das es heute immer noch erfolgreich macht. Wir waren zu früh und es war keine richtig gute Geschäftsidee. Aber über diese Idee hat Uli uns entdeckt als Firma. Wir haben uns kennengelernt und wir waren dann relativ schnell gemeinsam unterwegs und haben dann unsere beiden Unternehmen zusammengelegt 2011.
Der erste Schritt in Denken in Möglichkeiten, ich habe das wirklich mal so ein bisschen modellhaft beschrieben und da kann auch jeder jetzt, der jetzt zuhört, sagen, oh, das ist aber Quatsch und das ganz anders sehen. Es ist einfach mal der Versuch einer Beschreibung dessen, was ich immer wieder sehe bei wirklich erfolgreichen Großprojekten, Unternehmensgründungen. Und das fängt an mit dieser Achtsamkeit, mit der Beobachtung und mit dieser Achtsamkeit für Chancen, Herausforderungen im Umfeld, von denen ich glaube, Mensch, ich glaube, ich oder wir als Team, wir als Unternehmen können darauf eine Antwort liefern. Das war ja, wenn man das mal so sieht, ganz ganz klar auch die Beobachtung von Uli, ganz klar die Beobachtung von euch. Und du hast es hier schon so ein bisschen gesagt, erstmal war das ja nicht vom Start weg eine Erfolgsstory. Und wir kommen mal ein bisschen zum Schritt zwei, den ich nämlich auch ganz oft dann sehe, dass meiner Meinung nach erfolgreiche Gründer ganz schnell im Schritt zwei sozusagen, wenn wir das mal so formalistisch hier durchdeklinieren wollen, darauf umschalten, auf Ressourcen zu nutzen und eigene Stärken zu fokussieren. Also immer diese Frage, was können wir oder was kann ich? Wen kenne ich? Ja, was ist schon da? Statt erstmal eine riesen Wunschliste an den Weihnachtsmann zu schreiben, wer alles noch dazukommen soll und was man noch alles braucht, meine Beobachtung ist so, dass es total hilfreich ist und ein echter Beschleuniger, wenn man erstmal sich darauf fokussiert, was schon da ist, also oder so ein bisschen nach außen schaut. Auch Stichwort, wen kenne ich? Und da magst du ja vielleicht auch mal berichten, beziehungsweise erstmal würde mich natürlich ein Feedback interessieren von dir. Siehst du das auch so und sagst, nee, Jule, ehrlicherweise, man muss schon gleich richtig auf die, ich sag's mal, Kacke hauen und richtig groß sich Wünsche schreiben, was man alles noch dazu braucht. Und ja, würde mich mal interessieren, wie du das siehst.
Gerne und danke, dass du so offen fragst, weil tatsächlich glaube ich, es ist ein Schritt davor. Ja. Meine Beobachtung ist, dass Unternehmer sich in einer Eigenschaft unterscheiden von anderen Menschen. Das ist bitte keine Wertung, sondern das sind einfach unterschiedliche Typen. Wir laufen die gleiche Straße runter, wir sehen die gleichen Herausforderungen, Probleme, Chancen. Der Unterschied vom Unternehmer zu anderen Menschen ist, der Unternehmer packt zu und lässt nicht los. Das ist manchmal schwierig, das geht manchmal bis in den Untergang, ja, aber das ist meiner Beobachtung nach wirklich der entscheidende Unterschied. Das heißt, du siehst was und du hast dieses Gespür von, oh, da steckt mehr dahinter und ich gebe nicht auf, nur weil die ersten drei Leute, die ich frage, sagen, ah, was eine blöde Idee. Also hätte der Uli auf die Berater gehört, dann gäbe es Jobrad heute nicht. Ja. Hätten wir am Anfang gesagt, okay, wir müssen damit Geld verdienen in einem Jahr oder wir geben auf, dann gäbe es Jobrad heute nicht. Ja? Und ich glaube, dass dieser Schritt dem, was du gesagt hast, vorausgeht. Ja?
Absolut.
Und dann kommt aber genau das, was du gesagt hast. Ja? Dann kommt ein, wen kenne ich, mit wem könnte ich drüber reden? Und ehrlicherweise heute zurückblickend, ich würde noch mehr Menschen fragen. Ja? Ja, weil mit der Zeit lernst du ja auch, wie begrenzt deine eigene Perspektive ist, wie stark du in deinen eigenen Denk- und Verhaltensmustern gefangen bist. Ja? Und wie viel Push, Energie, Unterstützung daraus kommen kann, dass du die richtigen Menschen für ein gewisses Thema zusammenbringst. Und da ist Uli brillant, ja. Der Uli ist der beste Netzwerker, den ich kenne. Der hat von Fahrradexperten bis zu, wir haben wirklich den Verkehrsminister im Büro gehabt, das war noch gar kein Büro. Wir haben mit Fahrradkartons einen Besprechungsbereich abgetrennt und die IKEA-Stühle irgendwie uns ausgeliehen. Also, weißt du, in der Situation hat der Uli sich trotzdem getraut, einen Verkehrsminister einzuladen und er kam, ja. Und das ist das Verrückte. Das ist schon, glaube ich, der zweite Punkt, den du ansprichst. Mensch, was steht mir zur Verfügung? Und das hat viel, also mehr mit Mut als mit Können zu tun.
Ja. Und wenn ich sage, wen kennen wir, das darf dann schon durchaus auch ambitioniert sein im Sinne von, kenne ich noch nicht richtig, aber ich weiß, dass es ihn gibt und mal gucken, wer uns über Bande dahin bringen könnte. Total schön.
Du, total schön. Total schöne Story, ja. Also wir haben es ja geschafft, 2012 diese Steuerregelung hinzukriegen. Wir haben die auf einem völlig anderen Weg erreicht, als wir alle gedacht haben. Wir dachten, der Weg geht über die Politik, Verkehrsminister. Wir waren in der Bundesratsabstimmung. Juli, ich habe persönlich im Bundeskanzleramt angerufen, weil ich gelernt habe, dass irgendeiner aus dem Elternbeirat meiner Kinder in der Schule da arbeitet und jemanden kennt. Weißt du, und dann haben wir uns einfach getraut, anzurufen, zu fragen, sag mal, wie läuft denn das, wie geht denn das hier? Und sind dann auf einen völlig anderen Weg gekommen, nämlich über einen Verwaltungsweg. Und das ist, glaube ich, das, was du auch meinst, ja, dieses, wen kann ich denn alles involvieren und gibt's vielleicht noch eine andere Möglichkeit, zum Ziel zu kommen, als die, die ich mir bisher vorgestellt habe?
Total. Und es ist ja auch so, und ich finde das so schön, wie du das auch auf den Punkt gebracht hast, was unterscheidet jetzt nicht wertend, nicht abwertend, nicht aufwertend, den Unternehmer von vielleicht eher Nicht-Unternehmern, kann ich 100% mitgehen. Wenn wir so am Anfang sind, dann ist der Geist ja wie in so einem Art nervösen Unruhezustand, ja. Der ist ja nonstop am Überlegen, wie könnte es gehen, wie könnte es gehen. Also dieses, der produziert ja dann nicht die ganze Zeit Bedenken und Einwände, sondern im Gegenteil. Wie wäre es, wenn es funktionieren wird? Einmal angenommen, wir hätten eine Lösung, wie könnte sie aussehen? Das sind ja Fragen, die ich mir, wenn ich sozusagen am Unternehmensaufbau bin, permanent stelle. Auch ehrlicherweise dann, wenn das Gehirn mal die Klappe halten sollte, zum Beispiel, wenn ich mal schlafen will, das stellt ständig Fragen. War das bei dir auch so? Hat das auch ständig so Fragen gestellt? Und gab es vielleicht auch so einen Moment, mal, du hast jetzt zum Beispiel die steuerliche Änderung, ich erkläre es da mal ganz kurz, wir zahlen jetzt als Nutzer ist es nur noch 0,25% Besteuerung, nicht mehr 1% wie beim Dienstwagen. Gab es sonst noch so Stellschrauben, wo du sagst, oh wow, da ging auf einmal so die Fantasie nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren Partnern, bei potenziellen Unternehmen, die Jobrad als Lösung einbauen. Was waren so Stellschrauben, wo du sagst, das hat wirklich nochmal eine Vervielfältigung ermöglichen können?
Also ich glaube, es braucht beides. Ja. Es braucht diese positive Bestärkung, wenn du ganz alleine bist mit deiner Idee, mit 100 Leuten gesprochen hast und alle sagen, du, das ist nichts. Dann tut der Unternehmer sich schwer loszulassen, aber manchmal ist es halt auch besser im Leben mal loszulassen, ja. Dieses alte, der alte Spruch von, wenn das Pferd, das du reitest, tot ist, dann steig lieber ab. Du merkst es nur leider nicht so. Und ich weiß nicht, wie viele Unternehmer du kennst, die so richtig in sich ruhen und jeden Tag relaxed angehen. Ehrlicherweise, ich glaube, das sind ganz andere Typen. Das sind genau diese Unruhetypen, die immer was bewegen wollen, immer in, aber das muss doch gehen, denken. Und ich glaube, es ist gut, ein, zwei Leute zu haben im persönlichen Umfeld oder im beruflichen Umfeld, die da den Gegenpol bilden. Ja? Also wir beide, Uli und ich, wären auf keinen Fall da gelandet, wo wir heute sind, ohne unsere Frauen zu Hause. Und die müssen beides aushalten, ja. Die müssen uns aushalten in der Unruhe und in dem Bestärken und ich bin noch nicht da, wo ich will. Und die müssen bereit sein, Risiken mitzutragen. Und das waren sie über viele Jahre, ja. Und dann ging es uns nicht so gut wie im Angestelltenjob. Die müssen aber auch in der Lage sein, im richtigen Moment zu sagen, ey, du verrennst dich gerade. Können wir mal kurz Prioritäten sortieren? Ist das wirklich realistisch, was du dir da vornimmst? Bist du gerade im Tunnel und müsstest mal wieder nach oben gucken oder raustreten? Und sinnvollerweise hast du das nicht nur zu Hause, sondern irgendwo in einem Unternehmenskontext auch. Also klassisch heute, ich bin CEO dieser ganzen Gruppe und ich habe natürlich einen progressiven, kritischen, unternehmerischen Kaufmann neben mir, der immer mal wieder die Frage stellt, können wir mal auf die Zahlen gucken, können wir nochmal ein Gegengewicht machen, und das war am Anfang zwischen Uli und mir auch so, ja, bei der einen oder anderen Idee war ich der Pusher und der Uli sagte, nee, das wird doch nichts, und umgekehrt.
Es gibt ja diesen schönen Spruch, ich habe den hier auch schon ein paar Mal angebracht, Leadership organisiert sich Widerstand. Ja, ja. Also das heißt, es ist auch ein Prinzip von Leadership, dafür zu sorgen oder sich zu organisieren, dass ich eben genau Meinung am anderen Spektrum habe. Also jemand, der sich sozusagen den Black Hat aufsetzt und sagt, und hast du da mal hingeschaut? Das heißt nicht, Probleme zu planen oder sich mit Bedenkenträgern zu umgeben, sondern das bedeutet einfach auch zu sagen, wer bin ich allein, dass ich immer von mir ausgehen kann, alles 100% zu Ende gedacht zu haben. Ja? Ihr zwei wart da ein gutes Sparring. Und bevor wir jetzt so richtig schön in die Erfolgskurve einschwingen, weil da darfst du auch gerne noch mal ein bisschen gleich ein paar Zahlen vom Stapel lassen. Du sagst Risiken, mach das mal konkret. Wovon reden wir? Also klar, eine Unternehmensgründung ist immer ein Risiko, aber reden wir davon, dass es wirklich existenziell war? Was müssen wir uns vorstellen? Mit was hat eine Frau Thumert, eine Frau Prediger sich konfrontiert gesehen, wenn du schon die beiden auch anführst? Worum mussten die teilweise auch bangen? Also um es mal ganz, ganz krass auf den Punkt zu bringen.
Ich bringe vielleicht mal die krasseste Story. Wir saßen wirklich im Garten zusammen mit einem Insolvenzberater. Und wir sind wirklich die Szenarien durchgegangen. Was heißt es, wenn wir keine Finanzierung hinkriegen und wenn wir die Kosten nicht reduzieren können und den Umsatz nicht steigern können? Das Positive war, der hat uns gesagt, hey, von den 200 Fällen, die ich bisher hatte, seid ihr der Erste, der früh genug kommt und mit mir redet, wenn ihr noch handeln könnt. Das war cool. Wir haben es ja auch geschafft, das abzuwenden. Aber das einmal persönlich durchzudeklinieren, was heißt das für dich? Und bedeutet die Insolvenz der Firma auch eine Privatinsolvenz? Und wenn es das bedeuten sollte, kannst du das, willst du das, schaffst du das als Familie auszuhalten? Und ich habe damals drei intensive Gespräche geführt mit Menschen, die als Unternehmer in der Privatinsolvenz gelandet sind. Kein schönes Schicksal, aber meine Quintessenz war, auch das kann man überleben. Ja, und das hat wieder viel mit dieser inneren Haltung zu tun. Bin ich unabhängig? Traue ich mir das zu? Und gehe ich da als Familie auch gemeinsam rein? Wir hatten beide Kinder, Familie zu ernähren, ein Häuschen zu finanzieren und so weiter. Also wir waren ja nicht mehr Ende 20 und haben das im Studium gemacht oder Anfang 20, ja, sondern wir waren ein kleines bisschen weiter im Lebensalter.
Ja, ihr wart ja nicht nur für euch verantwortlich. Und ich finde, auch da steckt wieder total viel Mutmachendes drin. Wenn ich mich ja wirklich mal ganz ehrlich mache und mal auf das schaue, was in meinen schlimmsten Ängsten passieren kann oder auch was faktisch einfach auf der Wand steht, was wirklich eintreten kann als schlimmstes Szenario, und dann sag, und dann? Wäre das Ende der Welt? Oder würden wir das irgendwie überleben? Nicht wissend, wie es sich wirklich anfühlt, schon klar. Ich finde, das befreit doch auch, oder?
Total. Aber das ist auch der Klassiker in der Angsttherapie. Ja? Begegne deinen Ängsten und guck mal, was der Worst Case ist. Und dann guck mal, was dir einfällt, um den Worst Case zu vermeiden. Und da wird der Unternehmer ja sofort wieder kreativ.
Genau. Erstmal Tacheles reden mit der Angst und sagen, sagt wer. Ja. Und dann sich rumdrehen. Wann war das ungefähr so, dieses Szenario, dass wir das mal so zeitlich einsortieren können? Also Pi mal Daumen.
Du, 2011, 2012, da haben wir immer wieder gestruggelt und immer wieder auch Finanzierung gesucht, weil typischerweise fängst du als Unternehmer ja an mit ein bisschen Rücklagen, dann kommt Friends, Fools and Family, ja, die 3F. Und dann ist
das
die Frage.
Mir auch. Friends, Fools and Family.
Ja, und dann kommt es drauf an, wenn die Ressourcen erschöpft sind, wen findest du, der auch an dein Business glaubt? Und da muss man einfach sagen, vor gut 10 Jahren, wo wir es gemacht haben, war die Landschaft ja ganz anders. Wir waren, glaube ich, Startup Nummer 15 auf einer Crowdfunding-Plattform. Wir waren das erste Startup in Deutschland, was eine Anschlussfinanzierung über die Crowd gemacht hat. VC, also Venture Capital, war erst im Anfang in Deutschland. Da haben wir heute zum Glück eine andere Landschaft auch, um Finanzierung zu kriegen. Heißt nicht, dass es einfacher ist. Ich glaube nicht, dass wenn diese Story, die wir damals gebaut haben, heute nochmal so bauen könnte, weil umgekehrt die Unterstützung natürlich auch dazu sorgt, dass andere Leute mit einer ähnlichen Idee oder nur mit einer simplen Kopie, mit einer schnelleren Umsetzung dir viel leichter die Butter vom Brot nehmen können als vor 10 Jahren. Das beobachte ich schon.
Also im Guten wie im Schlechten haben sich da Infrastrukturen und Modelle am Markt auch gerade für das Thema Venture Capitalist und für Investoren auch komplett entwickelt. Ja. Aber in dem Maße, in dem sie es professionalisiert haben, hat sich auch der Markt entsprechend vergrößert und auch die Eintrittschancen oder wer alles dort mit sich tummelt. Und ihr seid, glaube ich, relativ schlank da aufgestellt, was Investoren und so weiter betraf. Also mittlerweile, ja. Ich weiß gar nicht, habt ihr noch Investoren drin und das ist komplett alles in euren Händen?
Es ist fast in unseren Händen. Wir haben noch einen Investor aus den Anfangstagen als Gesellschafter mit dabei. Alle anderen Finanzierungen, also die Crowdfunding von damals oder partiarische Darlehen oder stille Gesellschaft, da ist alles ausgezahlt. Das ist eine Story, ich sag mal, das liegt an zwei Teilen. Das liegt zum einen an der Zeit, in der wir es gemacht haben, natürlich auch mit sehr, sehr schlanken Ressourcen. Und es liegt zum anderen an dem sehr besonderen Geschäftsmodell, was wir haben, was uns einfach erlaubt hat, cash-positiv zu wachsen. Ja, wir brauchten einfach, um das Wachstum zu finanzieren, fast kein Kapital mehr. Also in dem Moment, wo wir Break-Even hatten, mussten wir nicht mehr über Finanzierung reden.
Das ist natürlich eine komfortable Situation. Und dann wären wir sozusagen auch im dritten Schritt in meinem kleinen Mini-Modellchen, wo ich sage, dann geht's in die Umsetzung und auch in die Skalierung irgendwann in einem Thema. Also bevor ich erstmal so die Chance wahrnehme oder die dann erkenne, das ist sozusagen der erste Schritt. Dann kommt so, was habe ich im Zugriff? Ja, wie kann ich es möglich machen, um dann wirklich entsprechend in eine Umsetzung und Skalierung reinzugehen? Und ich würde sagen, jetzt hauen wir mal ein paar Zahlen raus. Ich glaube, das wollen unsere Hörerinnen und Hörer wissen. Wo steht ihr denn heute? Also sprich, was interessiert die Menschen? Wie viele Menschen arbeiten bei Jobrad? Was ist Pi mal Daumen der Umsatz gewesen, der letzte, den du so hier verlautbaren möchtest? Und ich habe noch 2, 3 Fragen, aber wird dich nicht schocken.
Alles gut. Ja, ich meine, die große Zahl ist, wir machen wirklich mehr als 1 Milliarde Euro Umsatz pro Jahr. Das ist eine Größenordnung, die wir uns nie haben vorstellen können. Wir dachten nie, dass der Markt, den wir mit kreiert haben, jemals überhaupt so groß werden würde. Wir haben über 1 Million Menschen auf ihr jeweiliges Jobrad gebracht. Und wir beschäftigen im Moment in der Jobrad-Gruppe, das ist nicht mehr nur das Ursprungsunternehmen, sondern das sind mittlerweile 8 Unternehmen plus eine Holding. Wir beschäftigen in der Gruppe über 1000 Menschen. Und wenn du die ersten Businesspläne schreibst, dann schreibst du da irgendwie so eine Hockeystick-Kurve rein, die dir eh keiner glaubt. Und dann bist du mal ganz mutig und bold und schreibst da rein, oh, ich glaube, wir können 20 Millionen schaffen. Und du hältst dich eigentlich für ein kleines bisschen größenwahnsinnig, aber die Leute wollen ja auch beeindruckt werden. So, und dann stehst du 10 Jahre später mit einer Milliarde da und sagst, wie konnte das passieren? Ja.
So, und genau an dem Punkt, es gibt ja so zwei Erzählungen, nämlich, oder sagen wir mal vor allen Dingen eine, nämlich die dahin geht, du kannst nur werden, was du dir auch vorstellen kannst. Ich habe da immer so ein Fragezeichen, weil genau was du sagst, du hattest oder ihr hattet vielleicht Fantasien, dass da ganz viel drin steckt. Aber mal ganz ehrlich, hast du dich auf einem Sack mit 1 Milliarde Euro gesehen?
Nein, habe ich nicht. Ganz einfach. Aber du vergisst eins bei diesem einfachen Satz, ja, der hat eine zeitliche Perspektive. Wie weit denkst du voraus und was kannst du dir vorstellen? Weil der Satz ist absolut richtig. Du kannst nur bauen, was du dir vorstellen kannst. Ich empfinde mich als Baumeister, wenn du so willst. Also das ist mein kreativer Output, Organisation bauen, die das überhaupt leisten und schaffen kann. Und ehrlicherweise, das ist heute viel, viel anstrengender und schwieriger, als das früher war, ja, weil andere Leute auch schnell und gut bauen können und das mittlerweile eine Disziplin ist, die kannst du sogar studieren. Das war halt vor 10 oder 20 Jahren nicht so. So, und du kannst nur das Bauen, das organisatorisch antizipieren, vorbereiten, was du dir vorstellen kannst. Also in der Dimension ist das richtig. Ja? Und je besser du dir es vorstellen kannst, desto besser kannst du vorausschauend investieren. Umgekehrt, keiner von uns kann 10 Jahre vorausblicken. Ja? Das heißt, du brauchst den anderen Aspekt auch. Das nennt man ja Agilität. Also was baust du so flexibel, dass du es ans neue Erkenntnisse anpassen kannst? Und die Balance dazwischen, das ist in meinen Augen die Kunst des Unternehmertums.
Danke, 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 dass du das nochmal hier so auseinanderklamütert hast. Absolut richtig, ich kann nur das bauen, was in meinem Kopf ist. Wie soll es sonst gehen? Das kommt ja nicht von allein auf der Zeitschiene irgendwie angeplumpst. Das ist ja manchmal so eine naive Betrachtung von Zukunft. Zukunft ist ja nur das Ergebnis dessen, was wir heute entscheiden, logischerweise. Was wir nicht wissen, ist, was quasi dann, was ich dann, wenn ich dieses Plateau oder diesen nächsten Schritt erreicht habe, wie auch immer, was dann quasi in meiner Vorstellungskraft oder in unserer aller Vorstellungskraft entstehen wird. Also von dem nächsten Stein im Flussbett aus betrachtet, sieht die Landschaft noch mal ganz anders aus. Auf einmal entdecke ich, ach guck mal, da hinten ist ja eine Lichtung. Die habe ich vorher gar nicht gesehen. Ist es vielleicht so das Bild, dass man sagt, deswegen machen diese, die ja leider immer noch gemacht werden, diese 10-Jahre-Pläne, ich wäre ja ehrlicherweise sogar schon mittlerweile bei 5-Jahres-Plänen ziemlich skeptisch, relativ wenig Sinn, oder?
Ja, bin ich grundsätzlich bei dir. Und das Bild passt ganz gut. Ich würde noch einen Aspekt mit reinnehmen. Und zwar, es ist nicht nur die Landschaft, die sich verändert, weil du deine Position veränderst und den Blick veränderst, sondern da gibt es ja auch Akteure draußen. Ja? Das ist eben nicht ein Wald, der anders aussieht, nur weil du die Position verändert hast. Der Wald verändert sich auch. Ja? Also da draußen gibt es Menschen, die reagieren, die entscheiden, die haben ihre eigenen Motive, die sind dir freundlich oder weniger freundlich gesonnen. Die finanzieren ein Projekt von dir oder nicht, die entscheiden sich als Kunde für dich als Lieferant oder gegen dich. Ja? Also da gibt es den Teil, den du gestalten kannst, und den Teil, den du nicht gestalten kannst, auf den du nur reagieren kannst. So, und auch da hilft dir wieder ein gutes Modell, eine Vorstellungskraft, ein Marktmodell, eine Planung. Das macht absolut Sinn. Ja. Wir haben jahrelang es geschafft, den Banken zu erklären, dass wir keine 3-Jahres-Pläne machen, weil die Volatilität in einem Jahr so groß ist, dass 3 Volatilitäten aufeinander gestapelt einfach niemanden weiterbringen. So, wir haben jetzt eine eigene Leasinggesellschaft, wir sind Buffin reguliert, wir reden mit ganz großen Banken über wirklich sehr große Kredite. Wir haben eine ganz andere Planungssystematik heute, als wir die vor 5 Jahren hatten. Ja? Also auch da wieder, was kannst du gestalten, was musst du gestalten, wo hast du Flexibilität zu reagieren? Und das ist eine feine Balance.
Ich finde, jetzt ist mal ganz guter Punkt in unserem Gespräch, auch mal wirklich auf die Organisation zu gucken. Also wir haben ja jetzt sehr so von der unternehmerischen Perspektive, sind wir gestartet, wie ist das Geschäftsmodell, wie kam es überhaupt zu der Idee, zu der Gründung und was hat das mit euch als Unternehmern gemacht? Also auch schon mal ganz, ganz spannende Einsichten. Jetzt haben wir da ein Unternehmen, das ist von, ich mal so über den Daumen gepeilt, von einem Mitarbeiter zu über 1000 innerhalb von ein bisschen mehr als 10 Jahren gewachsen. da würde ich gerne mal hingucken, weil auch da wieder, du sagst, das ist ein, was dir am Herzen liegt, eine Organisation auch aufzubauen. Wie viel Skalierung auch auf der Ebene habt ihr von Anfang an schon mitgedacht und wie sind das auch die Mitarbeitenden mitgegangen? Aber vielleicht fangen wir mal mit Schritt 1 an.
Ja, also zurückblickend würde ich sagen, wir haben uns immer bemüht, vorauszudenken. Und rückblickend merkst du, dass auch wir mutigen Unternehmer nicht weit genug geguckt haben. Ja, und irgendwann fällt es auf die Füße. Und tatsächlich haben wir uns immer wieder die Frage gestellt, okay, jetzt sind wir 10 Leute, jetzt sind wir 20 Leute. Was wäre denn der nächste Schritt? Was funktioniert mit 50 nicht mehr, was mit 20 problemlos funktioniert? Ja? Und die Antwort ist ja simpel. Also 20 Leute kannst du eben 1:1 in Verbindung bleiben und führen und da sind alle Probleme des Unternehmens auf dem Tisch und die kannst du in einer Runde besprechen. Bei 50 spätestens schaffst du es nicht mehr, das ist über 1:1 Beziehung nicht zu führen. Das heißt, du brauchst Führungsebene, du baust eindeutig Hierarchie auf. Ich halte übrigens überhaupt nichts von diesem Mythos, dass Startups oder dynamische Unternehmen hierarchiefreie Zonen wären. So ein Blödsinn. Ja? Also wenn überhaupt, dann sind es flache Hierarchien. Wenn überhaupt, dann ist es eine weniger an Distanz als in klassischen Organisationen. Das ist etwas, was mir immer persönlich wichtig war. Und selbst diesen Mythos von flachen Hierarchien, den habe ich sehr früh nicht mehr geglaubt. Warum nicht? Weil wir sehr früh gesehen haben, dass wir unglaublich schnell wachsen. Ja? Wir hatten dann in den ersten Jahren Wachstumsraten von zwischen 150% und 300%. Ja? Auf den Umsatz bezogen und wenn es auf die Organisation, auf die Menschen beziehst, dann haben wir uns in etwa verdoppelt in den ersten Jahren pro Jahr. So, und eine Verdopplung an Menschen ist leider nicht eine Verdopplung an Komplexität, sondern typischerweise so eine Vervierfachung, ja, weil die Menge der Beziehungen und was du selber überblicken kannst, sich radikal verändert, ja. So, kurz zurück zu den flachen, steilen Hierarchien. Ich glaube halt, es ist viel einfacher, sich mit 20 Menschen Gedanken zu machen, welche 5 Abteilungen oder Bereiche oder Teams kreiere ich mit jeweils nur 2-3 Menschen. Aber diese Teams haben die Aufgabe, von 3 auf 6, 9, 10 Menschen zu skalieren. Der Wachstumsschritt ist viel, viel einfacher, als ich teile eine Unternehmung mit 20 Menschen in 2 Teams A10 ein, die kann man gut führen. Aber dieses Team dann auf 20 zu skalieren, ist die nächste strukturelle Herausforderung. Ja, so, und das ist so Denkmuster von mir. Wie skaliert man Organisationen? Was macht es mit den Menschen? Was macht es aber auch mit den Führungskräften? Ja, also praktisches Beispiel. Wir haben immer wieder im Vertrieb die Führungspositionen verändern müssen. Ja, der Erste hat selber verkauft und hat dann ein paar Verkäufer und Verkäuferinnen rechts und links von sich gehabt. Ja, dann haben wir gemerkt, okay, da kommt man an ein paar Grenzen, da bräuchten wir jetzt jemanden, der sowas schon mal gemacht hat. Ja, haben jemanden eingestellt, der hat begonnen mit 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Vertrieb. Der hat es ganz gut gemacht, bis wir 40 waren. 40 kannst du im Vertrieb nicht mehr 1:1 führen. Ja? Weder in der Kundenentscheidung, noch über die Führung der Mitarbeiter, noch über Jahresgespräche. Es funktioniert einfach nicht mehr. Also musst du auch da eine Unterstruktur, Vertriebsteams einführen. Die Führung von 8 Vertriebsleuten alleine operativ ist was ganz anderes als die Führung von 4 oder 5 Vertriebsteams. So, klar. Und das heißt, die Anforderung an die Führungskraft verschiebt sich massiv und dann sind wir einem Effekt begegnet, den ich Karriere-invers nenne. Und damit meine ich, in einem stark wachsenden Unternehmen steigt die Anforderung an die Führungskraft schneller, als die meisten Führungskräfte sich entwickeln können.
Das muss man erstmal, den muss ich erstmal setzen lassen. Jetzt setzen ja viele Führungstrainings, ja, klassischerweise am Individuum an. Also die Führungskraft muss noch ein bisschen mehr Kommunikation, ein bisschen Konfliktmanagement, ein bisschen Zeitmanagement. Wenn ich mir das jetzt so anhöre, ist das ja ein stumpfes Schwert, oder? Ist das ja viel zu wenig. Was tut ihr oder was kann man tun oder was tut ihr auch ganz konkret mit dem Wissen, was du jetzt hier geteilt hast, Führungskräfte gut zu empowern, zu unterstützen?
Ja, tatsächlich geht es um Persönlichkeitsentwicklung und es geht viel, viel tiefer als Zeitmanagement und Konfliktmanagement. Beides ist wichtig, ja. Aber da kommen andere Dimensionen dazu und ein paar davon kannst du trainieren, ein paar eher nicht. Ja. Es geht zum Beispiel um das Thema Zutrauen und Wohlwollen. Das findet man, glaube ich, nicht so in der ganz klassischen Führungsliteratur. Ich halte es für extrem wichtig, aber du musst natürlich auch in der Lage sein, den Punkt zu erkennen, wo mehr Zutrauen ein schlechtes Ergebnis nicht besser macht. Ja, das heißt, du musst auch bereit sein, schwierige Entscheidungen zu treffen, idealerweise zu antizipieren und Menschen auf dem Weg mit zu begleiten, der möglicherweise auch ans Ende eines Weges führt. Ja, also das heißt so Selbstreflexion. Ja, Coaching ist etwas, was wir sowohl intern als auch extern Führungskräften anbieten. Dann hat es was mit Klarheit zu tun. Ja, für mich ist Klarheit in der Führung ein ganz hoher Anspruch, weil ich tief überzeugt bin, dass Menschen, erwachsene Menschen und überwiegend im Business arbeiten wir mit erwachsenen Menschen, selber eine Motivation haben, einen positiven Beitrag zu leisten.
So, mit welchem Bild gehe ich schon mal in die Welt? Wie schaue ich auf die Menschen? Ja. Ja, das ist ja eine Absicht, mit der ich ja antrete, eine Haltung. Ja, und die kann ich schlecht trainieren, die kann ich aber reflektieren.
Ja, aber jetzt kommen wir an einen Punkt, wo die Ergebnisse nicht mehr stimmen. Und dann ist die Frage, wie reagiere ich als Führungskraft? Glaube ich dann immer noch, dass ich mit Menschen arbeite, die von sich aus einen positiven Beitrag leisten? Habe ich die vielleicht nicht richtig gebrieft? Sind die Ziele nicht klar? Sind wir in der Bewertung der Ergebnisse nicht klar? Und verfalle ich dann in den Mechanismus zu sagen, ich will aber, dass es so gemacht wird? Klammer auf. Ist das noch der Umgang, den ich mir eigentlich mit einer erwachsenen Person wünsche? Klammer zu. Ja, so, und diese Reflexion mit Führungskräften zu führen, das ist das Spannende. Und manche wachsen da über sich hinaus und andere kommen ans Ende einer Entwicklung. Und dann wird es, finde ich, spannend zu sagen, so, können wir mal ehrlich werden miteinander? Du bist doch eigentlich damit überfordert, was du gerade leisten müsstest. Wäre es nicht für dich und dein Team die bessere Lösung, zur Seite zu treten, einen Schritt zurückzutreten, eine andere Verantwortung im Team oder in einem Unternehmen zu übernehmen, die viel besser zu dir und deinem Stadium im Moment passt und den Raum aufzumachen für jemand anders, der sich mit der Herausforderung wohler fühlt und dann das nicht verletzend oder eben gesichtswahrend auch noch zu kommunizieren, dann ziehe ich meinen Hut bis zum Boden, weil dann haben wir gemeinsam was Tolles geschafft.
Und das ist ganz wichtig, was du sagst, weil wir reden hier ganz viel über Vertrauenskultur. Und ganz ehrlich, wer würde dazu schon Nein sagen? Ja, das wollen wir alle. Wir haben jetzt viel dazu gehört, von dir auch, mit welcher Haltung Führungskräfte idealerweise den Mitarbeitenden begegnen, was ihr dafür auch tut. Bleiben wir vielleicht noch mal ganz kurz bei der Organisationsphysik. Also das heißt, ihr seid schnell gewachsen, ihr musstet logischerweise Strukturen aufbauen. Was dürfen wir uns vorstellen? Arbeitet ihr irgendwie so nach einem Spotify-Modell oder seid ihr eher recht klassisch unterwegs? Was dürfen wir uns da grob vorstellen, wenn wir über Jobrad als Organisation sprechen? Ja.
Auch das ist eine Reise. Wir haben relativ klassisch angefangen. Ich habe ja gesagt, was so die Gedanken waren mit 20, mit 50. Ich glaube, mit 50 haben wir angefangen, die zweite Ebene einzuziehen. Und dann hieß es klassisch Bereichsleitung, Teamleitung. Der Vorteil davon ist, dass es eine hohe Klarheit bringt, ja? Dass die Zuschreibung von Verantwortung und die Erwartung von wo welche Entscheidung getroffen wird, in den meisten Köpfen klar ist. Und Klarheit ist ein unschätzbarer Wert in einer hohen Dynamik. Ja? Trotzdem kommst du in der Organisation an ein Problem, nämlich der Verdichtung von Kompetenz nach oben. Ja, du landest in diesem Superhero-Modell. Ja, der CEO muss alles können, alles überblicken und tendenziell wandert jede Entscheidung nach oben. Und das ist natürlich nicht gut. Das ist nicht agil. Das ist nicht flexibel. So, dann haben wir versucht, mit Experimenten anzufangen, geteilte Führung, autonome Teams, dann stolpert man über ein Buch von Frederic Laloux und dann überlegt man, wie könnte man das ausprobieren, und dann haben wir Experimente gestartet, und jetzt bin ich mal ehrlich, die meisten Experimente liefen nicht gut. Ja? Und damit sage ich nicht, dass die Modelle schlecht sind, ich sage, nach unserer Erfahrung braucht es viele Voraussetzungen. Eine Voraussetzung ist zum Beispiel Aufgabenklarheit. Wenn du ein Entwicklerteam hast und über einen guten Product Manager und erfahrene Teammitglieder weißt, wer woran zu arbeiten hat und wie die Rollen klar verteilt sind, dann kann das fantastisch gut wirken. Wenn du es mit unerfahrenen Menschen zu tun hast, die noch nicht in so einer Organisation gearbeitet haben, und wenn du vielleicht auch übergeordnet nicht so sauber bist mit der Beschreibung, wo willst du eigentlich hin mit dieser Organisation, dann erzeugst du nach unserer Erfahrung mehr Friktion und mehr Frustration, als du eigentlich haben willst. Also konkret, wir haben vieles davon wieder zurückgedreht, die Experimente beendet. Wir haben auch gelernt, was geht und was nicht geht. Ja? Und wir gehen schon in eine Produktentwicklung, jetzt ganz klassisch, wie das die Software-Leute auch machen, in cross-funktionale Teams. Aber
lustig, dass du klassisch
sagst. Naja, klassisch im Sinne von, ne, diese Startup-Klassiker, ja, diese Spotifys etc. Also das liest ja jeder und glaubt, das könnte man von Software auf alles andere auch übertragen. Ja. Genau. Im Softwarebereich ist es, glaube ich, heute klassisch, aber ich kann nur jedem sagen, der das ausprobieren will, in nicht klassische Unternehmen, du lässt dich auf ein großes Experiment, eine große Reise ein. Rechne mal damit, dass du an Grenzen stößt, mit denen du nicht gerechnet hast vorher.
Das finde ich sehr schön. Das heißt also, wo seid ihr jetzt? Wie würdest du das beschreiben, wenn du eure Organisationslogik beschreiben solltest? Also es klingt ja so klassisch gestartet, dann in die ein oder andere Idee eingetaucht, auch da verprobt, experimentiert, was ja an sich auch schon ein relativ häufiges Vorgehen ist. Und jetzt seid ihr ja, ich sag mal, so ein Stück weit geläutert. Habt ihr euer eigenes Prinzip entwickelt? Seid ihr irgendwo dazwischen? Habt ihr sowas wie eine Matrix oder rollenbasiert? Also lässt sich das irgendwie fassen, was ihr jetzt so als Organisationsmodell etabliert habt?
Es lässt sich nicht einfach fassen. Wir haben, glaube ich, vor 3 Jahren mal angefangen mit der wilden Idee, so ein Jobrad-Organisationsmanifest zu verfassen. Ja? Also jeder, der mal vom agilen Manifest gehört hat, sagt, oh, das hat richtig Kraft, das ist cool, das ist toll. Können wir nicht sowas auch für uns machen? Die Gedanken hatten wir auch. Nach 3 Jahren, ehrlicherweise, es gibt noch keins. Ja, also wir haben es nicht geschafft. Ja. Ich sag mal, vielleicht nochmal ausholend, wir sind heute nicht mehr ein Unternehmen, wir sind eine mittelständische, familiengeführte Unternehmensgruppe. Wir haben Unternehmen vom Startup mit, also eins gerade in Gründung, eins gerade so mit 10, 12 Leuten unterwegs. Wir haben eine BaFin-regulierte Leasinggesellschaft, da musst du die Organigramme hinterlegen. Wir sind ISO-zertifiziert, ja. Da kommen plötzlich Themen rein in Organisationen, die haben einfach formelle Anforderungen. Wir sind klassisch organisiert in den größeren und sind gerade in der Transformation, eine Produkt- und Tech-Organisation zu etablieren, um dieses cross-funktionale, auch parallele Arbeiten zu etablieren. Und mein Learning ist, genau nichts wird einfacher, wenn du größer wirst.
Stichwort größer werden, was ja auch sich, und da sind wir ja beim Thema Kultur, ich habe mal eine Fantasie, also ich könnte mir vorstellen, die Menschen, die so in den Anfängen mit Jobrad beschäftigt waren, dass die auch sehr stark mit eurer Idee, mit eurer Vision verknüpft waren, also dass die sich damit auch sehr stark identifiziert konnten. Und das ist, ich mag jetzt nicht wieder dieses Bild von wir sind hier eine Familie, aber dass da schon auch eine sehr starke Verbundenheit war, nicht nur mit den Menschen, sondern auch mit der Idee. Und diese ganzen Startup-Phase, die ihr ja ganz klar durchlaufen habt, da wohnt ja auch so ein gewisser Zauber inne. Frage, hat sich der verflüchtigt? Ist davon was übrig geblieben? Oder ist das vielleicht auch so ein kleiner Schmerz, gerade von den Mitarbeitenden, die schon lange dabei sind, dass sie sagen, ach, war schon schön früher?
Jule, es ist alles. Ja, also ich glaube, das Ehrliche ist, es ist alles und es hängt stark von der Perspektive des Betrachters ab. Ja, und jetzt sag ich, da gibt es ein paar Teile, das geht gar nicht anders, als dass es sich verändert. Ja, und da bin ich wieder bei der Beziehungskomplexität. Wenn du 20 Menschen bist, dann kennst und siehst du die 20 Menschen jeden Tag. Dann weißt du, wer Kinder hat, wer gerade ein schwieriges Thema hat, wer gerade umzieht, was auch immer. Du hast einen menschlichen Connect. Du kannst die einschätzen. Du weißt, ob die aus innerlicher Überzeugung oder nur fürs Geldverdienen da sind. So. Das kannst du mit 500 unmöglich machen. Du kennst nicht 500 Menschen, du kannst nicht 500 Beziehungen pflegen. Keiner kann das. Also muss sich dieses Familienheimelige, wir fühlen uns wohl, wir kennen und verstehen uns, das muss sich ändern, das geht gar nicht. In dem Moment, wo du sagst, ich möchte wachsen, ich möchte nicht, dass 20 Menschen Kuschelunternehmen bleiben, musst du diese Entwicklung nehmen. Und da wirst du auch Menschen verlieren, die sagen, du, ich stehe hinter dem Purpose, ich stehe hinter euren Werten, aber das fühlt sich für mich nicht mehr gut an. Meine Reise geht woanders weiter. Und ich finde das völlig in Ordnung. Da gucken wir uns in die Augen und sagen, hey, haben wir gut gemacht bis hierher. Viel Spaß auf deinem weiteren Weg. Ich wünsche dir alles Gute und umgekehrt hoffentlich auch. Und dann gibt es die andere Aspekte, wie zum Beispiel Purpose oder Werte. Also natürlich sind hier bei Jobrad ganz viele Menschen wegen dem Sinn des Unternehmens. Wir haben Sinn als einen unserer 5 Leitbildwerte. Wir glauben, dass Fahrrad die bessere Mobilitätsform ist. Wir glauben an eine Verkehrswende. Wir glauben, dass es den Menschen gut tut, mehr Fahrrad zu fahren. Und wir wollen dazu auch einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Und das spricht Menschen an, die einen Sinn in der Arbeit suchen. Und die werden mehr und nicht weniger. Ja? So, die Frage ist, wie transportiere ich das jetzt in meinen persönlichen Job, wo ich das ganze Unternehmen gar nicht mehr begreife, sondern zum Beispiel nur noch Customer Support bin und frustrierte Kunden am Telefon habe, bei denen gerade irgendwas nicht funktioniert. So, wo ist mein Link zu Purpose? Gibt's den oder gibt's den nicht? Ja, den kann's geben. Eine gute Führungskraft bringt den auch rüber. Eine Einbindung, eine gute Kommunikation bringt den auch rüber. Schaffen wir es an allen Stellen, den rüberzubringen? Nein. Haben wir vielleicht jemanden in der Buchhaltung sitzen, dem es egal ist, ob er Fahrräder zählt oder Big Macs, kann schon sein. Mhm.
Und da sind wir haben jetzt den, ich sag mal so, den vierten Schritt des kleinen Denken in Möglichkeiten-Modells, nämlich die strategische Entwicklung eines Unternehmens. Wir waren ja bei Skalieren und so weiter. Dann kommen die strategischen Entscheidungen, die hast du ja hier auch schon aufgeführt. Ihr seid inzwischen nicht mehr ein Unternehmen, sondern 8. Und dann kommt am Schluss sozusagen, darüber kann man sich auch schon streiten, in dem kleinen Modell, das Thema Purpose. Ihr selbst würdet ja wahrscheinlich sagen, Moment mal, Jule, das ist doch nicht der letzte, das ist doch der erste Schritt, weil ihr speziell seid ja auch wirklich sehr stark Purpose-getrieben an den Start gegangen. Was damit gemeint ist, ist eher die Überlegung, dass sich der Purpose ja auch nochmal im Tun oft erst entwickelt. Also das heißt, ich beobachte sehr viele Unternehmensgründer oder potenzielle Unternehmensgründer, die wahnsinnig viel Gedanken darauf verwenden, was könnte denn mal der Purpose sein, in tausenden von Workshops, wo ich denke, mein Gott, ja, da ist eine Beobachtung, da ist eine Idee, da sind Ressourcen, fangt an. Manchmal entwickelt sich dieser Purpose auch. Deswegen die Frage an dich, würdest du sagen, ihr seid noch exakt da, wo ihr vor 15 Jahren Firmengründung wart in Sachen Purpose oder hat sich da im Laufe eurer Reise auch schon etwas verändert?
Du stellst die Frage ja so, dass ich mit Nein antworten muss. Ja?
Ich stelle lauter rhetorische Fragen oder pseudorhetorische.
Ja, und natürlich hast du da recht. Ja, also der Purpose darf sich und muss sich, glaube ich, auch weiterentwickeln. Und da gibt es aber eine feine Unterscheidung. Ja, das eine ist zum Beispiel ganz praktisch für uns. Ja, der Purpose von Anfang an war, wir bringen Menschen aufs Rad. Ja, dahinter kannst du dich super gut und leicht versammeln. So, jetzt ist aber aus dieser Idee etwas entstanden. Ja, jetzt nehme ich mal das Beispiel Lofino, ja, wo wir uns beteiligt haben, mittlerweile die Mehrheit übernommen haben, an einem Unternehmen, das Mobilitätsbudgets verwaltet. Und plötzlich bringen wir Menschen nicht nur aufs Fahrrad, sondern auch in öffentliche Verkehrsmittel, machen Essensabrechnungen und finanzieren sogar vielleicht ein E-Auto mit. Ja? Habe ich jetzt meinen Purpose verletzt? Muss ich ihn neu definieren? Verliere ich jetzt die Seele des Unternehmens? So, und diese Fragen, die muss man sich stellen und die Antworten, glaube ich, sind vielfältig. Also, wir sind dabei, auf einer Gruppenebene sehr wohl einen Purpose neu zu schreiben. Heißt aber nicht, dass wir die Seele des Unternehmens verändern, weil da steckt natürlich ganz viel Gründerpersönlichkeit, persönliche Werte, Überzeugungen drin und die wollen wir gar nicht aufgeben. Und Purpose ist ja nicht nur Unternehmenszweck. Ja, es stimmt schon, dieses Why in der Mitte, das ist wahnsinnig wichtig und entfaltet eine Kraft. Aber über 10 Jahre glaube ich, dass du das Why auch nochmal anders formulieren darfst, ohne den Kern zu verlieren, aber vielleicht um ihn anzupassen.
Ja, und es wird sich vielleicht auch präzisieren. Ja, also dieser erste Purpose, der Initiale, den ihr formuliert habt, wie du sagst, auch da, der ist total schön catchy und einfach, da kann man sich gut hinter versammeln. Nur was heißt das, wenn ich so krass wachse wie ihr, wenn ich so viele neue strategische Dimensionen aufmache, dann bin ich ja aufgefordert, auch da nochmal differenzierter drauf zu schauen. Wird da nochmal nachhaken, weil da hören bestimmt jetzt einige hin. Also ihr seid Purpose getrieben, zweifelsohne. Und trotzdem, ich nagel dich da mal fest, sagt ihr, es ist auch okay, wenn wir uns Menschen arbeiten, die jetzt mal einfach nur einen Job suchen und ein Geld verdienen wollen. Also weil das ist ja schon manchmal so eine kleine Moralkeule, die da auch geschwungen wird. In einem purpose-getriebenen Unternehmen sind alle always on fire, ja, für das Thema. Wie siehst du das?
Ich glaube, da kommt ein anderer Wert durch, der mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Nimm die Menschen als ganzheitliche, erwachsene Individuen. Die müssen nicht in allem mit mir übereinstimmen. Die haben eine andere Lebensrealität als meine. Die haben andere Grundüberzeugungen als meine. Und ich will es auch nicht schönreden, ja. Da kann es auch Konflikte geben, ja. Und ich kann auch nicht mit jedem befreundet sein. Das mache ich privat auch nicht. Und es funktioniert auch beruflich nicht mit jedem an jeder Stelle. Aber dieses Anerkennen von, wir dürfen unterschiedlich sein und unsere Unterschiedlichkeit und unsere unterschiedliche Wahrnehmung darf auch zu unterschiedlichen Sichtweisen und zu Konflikten führen. Und dann kommt es wieder darauf an, wie führe ich denn Konflikte? Ja, gibt es ein Why, hinter dem wir uns versammeln? Wir bringen Menschen aufs Rad, ohne dass ich jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren muss. Ja, dann bin ich wieder bei mir. Ja, oder auch bei vielen anderen. Und wo ist da Identifikation? Ich glaube, Identifikation ist total wichtig. Das geht über Ziele, das geht aber auch über ein Miteinander und es geht auch über, hey, ich habe hier auch einen Arbeitsvertrag. Und der Grund, warum ich Lohn bekomme, Gehalt bekomme, ist, weil ich einen Nutzen stifte, damit das Unternehmen Geld verdienen kann. Also das ist was, da reden wir heute nicht mehr so drüber, aber das ist schon auch
eine Basis da. Es gab ja mal einen Grund.
Ja, ich sage das immer ein bisschen provokativ. Die erste Dimension der Nachhaltigkeit eines Unternehmens ist finanzielle Nachhaltigkeit. Weil wenn du auf Dauer kein Geld verdienst, hast du auf Dauer kein Unternehmen.
Schwierig. Ich habe es hier auch schon ein paar Mal gesagt, auch in einem Interview, wo ich sozusagen mal als Gast war, und habe ich gesagt, wir haben uns ja immer noch zur Wertschöpfung verabredet. Das wird manchmal vergessen. Ne? Gerade so ein bisschen in dieser New Work Bubble, wo die Ergebnis- und Output-Orientierung, ich sag mal, relativ weit hinten kommt. Zum Ende unseres Gesprächs, was für meinen Geschmack noch sehr lange weitergehen könnte, mir würden zumindest noch ganz viele Fragen einfallen, aber du kommst einfach nochmal, Holger. Ich möchte dich jetzt mal nicht strategisch verwickeln, sondern eher kulturell sozusagen. Was sind so die nächsten dicken Bretter, wo du sagst, das ist auf der Bühne der Unternehmenskultur wirklich Themen, die wir bearbeiten müssen? Vielleicht 1, vielleicht 2 Aspekte, wo du sagst, das ist wirklich so, the next big thing, wo wir uns drum kümmern müssen.
Gerne. Und das ist tatsächlich genau das, was du ansprichst. Ja. Wir haben ein Unternehmen gebaut auf der Basis einer unglaublichen Chance, einer Transformation, einer Schaffung eines Marktes. Und wir haben angefangen mit ausschließlich Überzeugungstätern. Wir sind auf einem Weg der Professionalisierung, intern, was Kompetenzen, Prozesse, Abläufe angeht, aber auch extern. Ja, wie gesagt, wir sind ja nicht alleine in diesem Spielfeld. In den Fahrradmarkt sind in den letzten Jahren hunderte Millionen Euro Investments reingeflossen. Und wenn ich von hunderten Millionen rede, dann rede ich von Akteuren, die sehr viel Geld haben und damit noch mehr Geld verdienen möchten. Und ich will das, auch das nicht werten, sondern das sind Realitäten, mit denen wir umgehen müssen. Also bringen die eine Professionalisierung mit, die im Idealfall dazu führt, dass der Kunde eine bessere Dienstleistung kriegt. Heißt aber für uns, wir müssen uns auch genau diesen Herausforderungen stellen. Wie schaffen wir es, die beste Dienstleistung in Augen unserer Kunden zu kriegen, in Augen unserer Partner? Das sind bei uns ganz stark die Fachhändler. Aber mit den Menschen und den Werten, die wir haben. Und da kommt zu der Purpose-Orientierung und zu der Werteorientierung eine Output-Orientierung dazu. Und da gibt es Menschen, die sagen, boah, darauf habe ich nicht gewettet. Ich bin zu Jobboard gekommen, eigentlich aus einem anderen
so
Grund.
So nicht ausgemacht.
Ja, da gibt es Führungskräfte, die sagen, oh, das überfordert mich jetzt aber, das ist ja eine ganz andere Denke. Und da gibt es andere, die sagen, ja klar, endlich entwickeln wir uns auch in dieser Richtung weiter. Und das kulturell rüberzubringen, weder zu sagen, du, das Alte war schlecht, wir müssen jetzt was ganz Neues, jetzt zählt nur noch Output, Performance, KPIs etc., noch zu sagen, hey komm, das geht vorbei, wir machen einfach mal weiter, unsere Werte sind so stark, wir schwimmen immer oben. Ja, beides ist nicht richtig. Wo ist die Balance?
Und dann, ich würde ja fast sagen, zwischen alt und neu liegt gut.
Juli, ich weiß, das ist eine gute Überzeugung von dir. Und,
woher kommt das gerade?
Und ich würde es nochmal anders fassen. Ich glaube, eine Herausforderung in heutigen Zeiten in Führung, und zwar egal, ob du das Unternehmen als Eigentümer führst, als Manager oder irgendwo als Führungskraft, selbst auf der persönlichen Ebene, wir müssen heute deutlich mehr Spannung aushalten, die wir nicht auflösen können. Und das hat eine ganz tiefe persönliche Komponente. Ja, das geht auf einer gesellschaftlichen Schiene von Populismus bis zu traditionellen christlichen Werten. Das geht auf einer Führungsebene in Konflikte rein, die wir gerade besprochen haben. Das geht in der Beziehungsebene von, kann ich mit einem Corona-Leugner zusammenarbeiten? Boah, und nichts davon ist einfach. Ja, und ich persönlich glaube auch nicht an die ganz einfachen Antworten. Heißt aber, wir müssen mit der Komplexität umgehen, weil wir können sie nicht mehr auflösen.
Lieber Holger, wir sind am Ende angekommen von unserem schönen Dialog, schönen Austausch, schönen Gespräch. Und ich spiele ja, du hast es eben schon gesehen, so ein bisschen mit neu und mit gut. Was ist, dann bitte ich dich um eine kurze, knackige Antwort, was ist das Gute daran, wenn es gelingt, uns mehr Denken in Möglichkeiten, nicht nur bei den Unternehmern, sondern bei jedem Mitarbeitenden auch zu etablieren?
Na, ich glaube, wir verwandeln Herausforderungen in Chancen. Wir kommen von, oh, wie soll das alles gut werden, zu, lass es uns versuchen, gut zu machen.
Was ist das Neue daran, wenn wir mehr Denken in Möglichkeiten sehen?
Ich glaube, dass es wahnsinnig motivierend ist, weil da draußen prasseln so viele negative Botschaften auf uns ein. Das wird immer mehr, je nach gewähltem Medienkanal. Und das Denken in Möglichkeiten gibt uns ein Heft des Handelns zurück in die Hand. Und wenn wir es ergreifen, haben wir unglaubliche Chancen, was gut zu machen. Und jetzt sage ich mal noch was Politisches. Ich glaube, in Deutschland steht uns das gut zu Gesicht, mehr in optimistischen Möglichkeiten zu denken, als in diesem, oh, eigentlich ist alles schon zu schlecht.
Absolut. Es ist und bleibt eines meiner Lieblingsprinzipien. Ich habe es am Anfang gesagt. Für jetzt aber erstmal vielen herzlichen Dank, lieber Holger. Das war eine ganz, ganz eindrückliche und bewegende Unternehmensgeschichte, Unternehmensgründung. Du bist mit uns wirklich nochmal von den Anfängen die gesamte Wachstumskurve, den Hockeystick mit nach oben gefahren. Wir haben wirklich, glaube ich, auch mal tief drauf geschaut, auch was macht unternehmerisches Denken denn wirklich aus und was hat das auch mit der Organisationsphysik und der Kultur zu tun, wenn man eben so schnell wächst? Weil das ist, glaube ich, eine Frage, die sich viele stellen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für deine klugen Einsichten und ich freue mich, wenn du mal wieder vorbeischaust bei
Goodwork. Das war ein Vergnügen. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, das war's wieder mit einer neuen Folge im Podcast Good Work in unserem Audiosalon. Und ihr wisst ja, drei So-Scheinwerfer habe ich hier in meinem Audiosalon bei der Auswahl der Gäste. Es geht einmal um das Vordenkertum, also wirklich Expertenwissen. Dann sind es die großen Transformationsgeschichten, die uns ja alle, wenn wir ehrlich sind, in den Bann ziehen. Und, das finde ich genauso wichtig, Berichte aus der Praxis. Ich nenne das Blick in die Werkshalle. Und wenn wir mal so drauf schauen, dann haben wir wahrscheinlich in den meisten Gesprächen hier bei Good Work eine Mischung aus diesen drei Bubbles. Und wenn euch diese Mischung genau anspricht und wenn ihr sagt, ehrlicherweise, ich würde das so gern in meiner Organisation auch ein bisschen mehr haben, ein bisschen mehr Good Work, dann dürft ihr gern auf mich zukommen. Ob für die Bühne oder vielleicht sogar als Prozessbegleitung. Ich stehe für euch zur Verfügung. Schreibt mir gerne unter info@goodwork-salon.de. Und wenn ihr noch was Gutes tun wollt für den Podcast Good Work, dann hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, bei Apple. Und um noch einen draufzusetzen, wie wäre es mit einer kleinen Rezension? So, genug der Aufforderung für heute. Frisch ans Werk. Auf für ganz viel Good Work. Und passt gut auf euch auf, eure Jule Jankowski.